Im Morgengrauen desselben Tages, 250 Kilometer westlich von Guernon, beendete der Polizeileutnant Karim Abdouf die Lektüre einer Abhandlung über den genetischen Fingerabdruck. Er dachte darüber nach, welche Aussichten er wohl hatte, in dem trostlosen Kaff, in dem er festsaß, je eine DNA-Analyse bei einer Ermittlung verwenden zu können. Sie waren gleich null. Bitterkeit schnürte ihm die Kehle zu. Selbst auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Laufbahn war es ihm stets gelungen, dem Gefängnis zu entgehen. Doch jetzt, mit 29, nachdem er Polizist geworden war, saß er in einem Gefängnis, das noch viel schlimmer war. Einer kleinen Provinzstadt, erschlagen vor Langeweile. Der Maghrebiner hatte nie etwas erlebt, was auch nur entfernte Ähnlichkeit mit einem Familienleben gehabt hätte. Seine frühesten Erinnerungen waren ein Linoleumboden und ein Schwarz-Weiß-Fernseher im Heim in Nanterre. Seine Eltern hatte Karim nie kennengelernt, und an seine Erziehung hatte ihn nichts je an seine Wurzeln erinnert. Er sprach nicht sehr gut Arabisch, und vom Islam hatte er nur ein paar verschwommene Vorstellungen. Sehr bald hatte sich der halbwüchsige Junge von seinen Erziehern im Heim befreit, deren Gutwilligkeit und Schlichtheit ihn zutiefst anwiderte, und sich der Stadt verschrieben. Nun entdeckte er Nanterre, die Straßen bevölkert von bedrückten, heruntergekommenen Gestalten, die sich von der Zukunft nichts erwarteten. Doch Karim nahm die Armut nicht wahr, die in dieser Stadt alles durchdrängte. Stattdessen bewahrte er sich eine warme Erinnerung an seine Jugend. Es war die Zeit der Punks, der No-Future-Generation. 13 Jahre war er alt, die ersten Kumpel, die ersten Mädchen. Paradoxerweise fand Karim in der Einsamkeit und den Qualen der Pubertät durchaus Gründe, um zu lieben und zu teilen. Irgendwann stellte er jedoch fest, dass die Stadt auch grausam und tödlich war. Eines Freitagsabends war in der Cafeteria eines Schwimmbads eine Bande aufgetaucht. Ohne ein Wort zerschmetterten sie dem Wirt mit Fußtritten und Bierflaschen das Gesicht. Niemand rührte einen Finger. Aber die halb erstickten Schreie des Wirts hinter der Theke prägten sich Karims Nerven unauslöschlich ein. An diesem Abend erklärte man ihm einiges: Namen, Orte, Gerüchte. Der Araber warf einen Blick in eine andere Welt, die von brutalen Wesen bevölkert war. Er erfuhr von unbetretbaren Vierteln, Kellern, in denen gemordet wurde. An einem anderen Abend artete eine Schlägerei zu einem Massaker aus. Wieder prallten verfeindete Banden aufeinander, und Karim sah Kerle mit aufgeplatzten Gesichtern und Mädchen mit blutverschmierten Haaren. Er wuchs heran und erkannte seine Stadt nicht wieder. Voller Bewunderung sprach man von Victor, einem Afrikaner, der sich Opium spritzte. Von Marcel, brutal und angsteinflößend, der mehrmals wegen tätlicher Angriffe gegen die Polizei verurteilt worden war. Von den beiden Einbrecherbrüdern, die eine Sparkasse ausgeraubt hatten. Karim war beeindruckt. Das waren keine Vorstadtspießer, sondern elegante Burschen, die Klasse hatten, einen wilden Blick und sorgfältig einstudierte Gesten. Er freundete sich mit ihnen an. Zuerst stahl er Autoradios, dann Wagen, und bald hatte er es zu finanzieller Unabhängigkeit gebracht. Paradoxerweise war es Marcel, der Karim zeigte, dass es noch ein anderes Leben außerhalb der Vorstadt gab. Und Karim nahm sich fest vor, sich herauszuarbeiten. Während er eifrig stahl, verdoppelte er seinen schulischen Eifer, was keiner begreifen konnte. Er lernte Thai-Boxen. Sein Leben war inzwischen ein Balanceakt. Rings um ihn versank alles im Schlamm des Verbrechens und der Drogen. Karim war 17 und die Einsamkeit hatte ihn wieder. Wenn er die Halle des Jugendzentrums betrat, trat ringsum Schweigen ein. Niemand wagte, ihn zu belästigen, denn jeder wusste, dass Karim Abdouf ohne weiteres fähig war, mit einem Fußtritt Nasenbeine zu brechen, ohne dazu die Hände vom Tresen zu nehmen.